Freunde, es gibt eine neue Gastfolge. Angelika Kreuz sitzt vor mir in ihrem Bett. Ich sitze hier auf dem Stuhl und wir quatschen eine Stunde lang über die Fotoreise hier in Vietnam. Angelika ist Fotografin, arbeitet in der Beauty-Industrie und hat sich mal eine Woche Auszeit genommen, um mit uns einen der Fototrips zu machen, die wir planen. Und wir haben richtig geile Sachen erlebt und davon sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast und sage... Das ist die vietnamesische Hymne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind jetzt nämlich in Vietnam. Wir sitzen hier gerade im Hotelchen. Eigentlich ein ganz nettes Hotel, oder?
Eigentlich ist es ein schönes Hotel. Ich möchte gar nicht weg von diesem Hotel. Es ist sauber, es ist hell, groß, schön. Frühstück könnte besser sein.
Ich glaube, das ist überall in Vietnam so. Für Frühstück geht man halt auch nicht im Hotel essen, sondern irgendwo draußen auf der Straße. Eine schöne Pho essen.
Eine Pho.
Wie eine Österreicherin. Ich meine, alleine, dass
muss
wir
ich
Deutschen
noch üben.
Die Pho falsch aussprechen, ist ja schon mal so eine Sache. Aber Pho, für alle, die übrigens Pho sagen in Deutschland, nur mal kurz zur Info, das heißt in Vietnamesisch Hure. So, und das nächste Mal, wenn ihr zum Vietnamesen geht, dann überlegt ihr euch dreimal, ob ihr Pho sagt. Und wenn ihr übrigens Yam sagt, ne, dann heißt
horny.
Das auf Vietnamesisch horny. Und wenn ihr sagt, ihr wollt eine Yam-Pho.
Also man muss wirklich sehr aufpassen, ja. Weil einfach dasselbe Wort und anderer Ton klingt ganz anders.
Ganz genau. Wir sind vor einer Woche ungefähr gestartet, zusammen um einen meiner Fototrips in Vietnam zusammen zu machen. Eigentlich ja noch gar nicht offiziell. Ich bin noch auf meinen Forschungsreisen, um eben Trips für Fotografen zusammenzustellen, die abseits von jeglichem Tourismus sind. So, jetzt bist du die Erste, die mitgekommen ist, allerdings auf einer Tour, die ich ja selber noch nicht durchkonzipiert habe, wo ich selber noch ein paar Sachen rausfinden wollte und wo wir am Forschen waren. Jetzt kannst du ja am besten sagen, wie zumindest unter diesen Umständen das alles so funktioniert hat. Wie ist das denn eigentlich aus deiner Perspektive? Also warum wolltest du unbedingt mit, während ich ja noch gesagt habe, Leute, ich bin noch auf Forschungstrip?
Ja, ich kenne dich schon länger und ich verfolge dich und quasi Planet Drachor und wollte unbedingt einfach dabei sein aus diesem Grund, weil ich wollte Fotos machen von Menschen, die ich nicht so üblich auf der Straße finde. Authentisch, ehrlich, spontan. Ich habe gewusst, wenn ich mit dir gemeinsam unterwegs diese Reise mache, dann passieren sehr coole Sachen. Also es gab eigentlich keinen Plan oder so, weil ich habe so oft gefragt, bitte schickt mir eine organisatorische Reisetour, was passiert jeden Tag? Und es gab einfach nicht. Und ich habe mittlerweile dich genervt. Bis du gesagt hast, es gibt einfach keinen Plan und wir fahren einfach auf die Straße in diese Dörfer und schauen, was passiert.
Und
das war am schönsten, weil du unerwartet Dinge findest, wo du danach einfach...
Also einen groben Plan gab es schon. Also allerdings ist der nicht nach deutschen Prinzipien zu messen.
Ja, groben Plan gab es tatsächlich.
Also zum einen mussten wir in die Central Highlands. Und in den Central Highlands sind wir nicht zufällig zu dieser Jahreszeit, weil jetzt ist gerade Erntezeit hier. Und ich wollte persönlich mir einfach schon mal die ganze Ernte anschauen, wie das abläuft oder was da so passiert, was hier so an Gewimmel unterwegs ist in den Central Highlands, weil ich schon mal hier war, nur nicht zur Erntezeit. Es ist auch so, in Vietnam muss man aufpassen, wann man wohin geht, weil zum Beispiel in Hoi An ist jetzt gerade Hochwasser, also da ist halt Regenzeit gerade.
Ultra viel Regen.
Das ist gar nicht so weit weg, also es sind 5-6 Stunden entfernt mit dem Auto. Das hört sich jetzt weit weg an, aber 5-6 Stunden ist man schnell mal gefahren. Also das ist Berlin-München.
Ja.
Das, die Strecke ist das.
Ja.
Und da ist einfach schon mal ein anderes Klima. Dann haben meine Fotoreisen immer das Prinzip, dass ich natürlich online auch mal schaue, aber Problematik bei Online-Schauen ist, dass du da halt natürlich die touristischen Sachen findest oder die Instagram-Locations. Und genau die finde ich so ultra...
Vor allem, du hast dieses Bild auf Instagram entdeckt und gesehen und dann kommst du zu dieser Location und die sieht ganz anders aus.
Naja, oder weißt du, diese Schaukeln mit diesem Riesenwedelkleid im Dschungel, das ist ja nicht wie, also als wenn jetzt die Vietnamesen, die hier wohnen, immer mal schaukeln gehen am Wochenende. Das ist doch Quatsch. Also das macht ja keiner. Das macht nur irgendein Touri, der vor irgendeinem Dschungel da schaukeln will. Also mit anderen Worten, was mich fasziniert an Vietnam, ist das Handwerk zum einen, wie die Leute leben, wie die sich fühlen.
Ja.
Das Essen ist natürlich super geil. Und dann habe ich eigentlich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich raus hier, einen Roadtrip geplant. Das heißt, du sitzt mit auf dem Moped und fährst die ganze Zeit mit uns rum. Mhm. Und zwar in einem Kreis. Das heißt, wir starten hier, fahren immer Stationen ab. Dort gibt es dann immer irgendwelche Übernachtungen. Wir schmeißen den ganzen Scheiß ins Auto, den wir immer brauchen, und packen so eine Tasche, die wir immer mal schnell mitnehmen, und den Rest haben wir halt trotzdem auch irgendwo mit, plus das Equipment. Und wenn es jetzt mal stark regnet oder schneit, schneit hier natürlich nicht, aber dann kann man schnell mal ins Auto hopsen. Aber diesmal hat sich das komplett anders rausgestellt, weil in dieser Ortschaft, wo wir sind, war irgendwie alles um diese Ortschaft drumrum. Und einerseits, also ich muss, das ist ja wie gesagt ein Forschungstrip, ich muss später nochmal in mich gehen, mir alle Tage nochmal vor Augen führen und alle Punkte, die ich besonders geil fand, festhalten und überlegen, ob ich da überhaupt einen Rundtrip machen will. Und wie ich ja schon mal vorher gesagt habe, wie mir das in Sapa genauso ging und teilweise in Ha Giang auch und naja, in Hoi An geht's, aber Mekong auf jeden Fall auch. Du hast den geilen Trip gemacht, du hast geile Sachen erlebt und trotzdem bin ich am Ende an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn ich das nächste Mal hier so einen Trip mache, weiß ich trotzdem noch nicht, wo die Stationen so richtig sind, weil die sich ja auch immer verändern.
Aber das ist ja das Coole an dem, du hast ungefähr einen Plan und du weißt ganz genau, was passiert, aber dass du fährst mit deinem Moped, mit deiner Kamera einfach in das Dorf hinein, und es war für mich das Highlight, wie wir da am See im Dorf umrum gefahren sind. Und dann haben wir so...
Wo? Achso, wo wir zusammen...
Ja, genau. Ja, okay. Und es war einfach, da hatten wir sogar eine Foto-Challenge abgeschlossen.
Die hast du abgeschlossen, nur so. Nee, mehr, du hast einfach gesagt, wollen wir so eine Challenge machen? Ja, ich habe da gar nichts zugesagt. Und am Ende hatte ich die Challenge verloren. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich.
Ja, es war so, wir haben gesagt, wir machen nur ein Foto. Jeder von uns darf nur ein einziges Foto machen.
Ja, aber als hätten wir da nur ein Foto gemacht.
Ich habe es gewusst, dass wir beide verlieren werden, weil es bleibt nie bei einem Foto.
Niemals. Stell dir mal vor, wir wären da jetzt hingegangen bei den Kindern. Und dann am Ende siehst du die da in diesem Heu und hüpfen dann, und du darfst, weißt du, du siehst diese glückliche, dieses verrotzte Kind, was so süß aussah mit dem Hütchen und allem. Und alle springen dann im Heu und du weißt, du hast schon ein Bild gemacht und du darfst keins mehr machen.
Das tut weh. Das tut weh. Ja, und das war für mich so ein Moment, du entdeckst so viel und du siehst so viel, dass ich nicht einmal die Zeit habe, alles irgendwie zu abfotografieren, zu dokumentieren, weil einfach so viele coole Dinge auf einmal passieren. Und die Menschen sind so happy und die sind so lieb zu dir und laden dich ein. Ich meine, du gehst einfach als Fotograf in einen Hof zu fremden Familien. Auf einmal versammeln sie die ganzen Nachbarn und du darfst einfach zu ihnen reingehen. Natürlich, man fragt. Aber sie laden dich irgendwie herein und wollen von dir fotografiert zu werden. Und es passiert gleichzeitig das mit den Schweinen zum Beispiel. Und dann waren wir die Hühner und dann die Kühen rennen um und um, dann die Kinder, strahlende Kinder spielen im Heu. Das war so, so cool.
Ja, also,
da hatte ich Tränen in den Augen.
Ja, also da laden sie dich ein, Fotos zu machen. Ich finde, ganz so würde ich das nicht unterschreiben. Wir hatten auch mal drüber gequatscht, weil bei uns ist halt so, wir sind mit Pippo unterwegs. Pippo ist blond, blauäugig, wie auch immer. Und hier die Vietnamesen, die sind halt so, die krabbeln den immer an, die zerren an dem rum, die wollen den hochnehmen, wollen dem einen Kuss geben und sowas. Also ganz wilde Sachen teilweise. Und da sagst du, ey, das geht gar nicht. Andererseits ist so, du gehst mit einer fetten Kamera durchs Dorf, siehst da die Kinder und machst Fotos davon. Stell dir mal vor, das ist jetzt andersrum. Du bist in deinem Dorf, da ist dein Kind und dann kommt ein Vietnamese mit einer fetten Kamera und fotografiert dein Kind. Wie würdest du dich fühlen? So. Jetzt ist es aber so, also natürlich habe ich mich vor allem als Fotograf damit beschäftigt und ich weiß gar nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber die Frage ist, wie man dorthin geht, wie man fragt und macht, wie es dann okay wird oder nicht.
Ja.
Weil, ich meine, Kinder irgendwo zu fotografieren ist eine Sache. Das kannst du auch nicht einfach so machen. Deswegen ist es für mich auch zum einen so, ich gehe immer, wenn ich die Sprache nicht kann, gehe ich hin, zeige auf die Kamera, frage, ist es okay? Und du merkst sofort an deren Art und Weise, ob das für die okay ist oder nicht. Wenn die abwinken, wenn die also vielleicht auch grimmig werden oder wenn die no, ich meine, es gibt genug Zeichen. Und
ja.
Das
hatten wir
das
auch
versteht
sogar
man.
Von dieser Frau, die in der Nähe vom Hotel wohnt. Sie war sehr schüchtern und das hast du sofort bemerkt, die in dem lila Kleid, die ich seit 3 Tagen versuche zu fotografieren.
Ach, da unten?
Die ganze liebevolle
ja, okay.
Oma. Und ich habe es immer nicht geschafft.
Die arme Oma. Nein, ja,
aber
das
jedes
ist
Mal,
halt so,
wenn ich komme, isst sie ihre Faux-Suppe.
Plötzlich. Ja, nein, wenn die das, also weißt du, da bin ich auch sehr, wenn das Anzeichen überhaupt nur so klein ist, dann ist für mich die Nummer schon gegessen. Ich muss niemanden überzeugen.
Ja.
Du merkst es schon, es gibt genug Leute, die richtig Lust zu haben, die darüber lachen und so. Und bei Kindern ist halt so, ich baue da gerne mal so, einfach so lustige Situationen, kannst gerne mal, weißt du was, ich pack die Kamera auf den Boden und du guckst in die Kamera rein zusammen mit denen, machst lauter Quatsch oder wie ich die gejagt da habe über den Hof, da hatten die riesen Spaß und machst einfach zusammen Sachen, da ist das was anderes. Aber man darf nicht vergessen, es gibt immer 2 Perspektiven und das ist halt immer so, man geht in ein anderes Land, man sieht, wie die Touristen mit einem selbst umgehen und also man möchte ja genau so behandelt werden, wie und sollte so halt andere Leute behandeln. So, jetzt habe ich es ganz bescheuert erklärt, aber so ist es ja in vielen Ländern unterschiedlich. Nur man geht dort als Tourist hin. Oder als, sage ich mal, jetzt in dem Fall, oder als Fotograf, wie auch immer, ich nehme es mal unter dem Deckmantel Tourist. Ich liebe es, die Leute möglichst ein Stück weit kennenzulernen. Weil, wie du ja auch gemerkt hast, wir könnten jetzt durch die Dörfer jagen und 1000 Leute fotografieren. Aber dann weißt du gar nichts. Also hast du Fotos von alten Menschen oder so.
Aber die Geschichte dahinter nicht.
Du lernst die Menschen kennen und du wirst noch zum Essen eingeladen. Wir sind ja gerade von einem Hof gekommen, wo uns jemand zum Essen eingeladen hat, der uns ein Avocado-Bäume gezeigt hat, Durian, alles, die lauter Geschichten erzählt und so weiter. Wir haben ganz viel erfahren und wir haben eigentlich fast keine Fotos gemacht dort. Aber wir haben einfach unfassbar viel erfahren und wahrscheinlich irgendwann sieht man sich wieder oder so. Ne? Und das finde ich wesentlich spannender und gerade für Fotografen ist es natürlich so ein Ding, dass du halt auch die krassen Spots oder die krassen Geschichten oder die krassen Gesichter oder die schönen Farben und alles suchst. Und ich finde, in dieser Woche, wenn du kannst gerne auch nochmal sagen, wie du das siehst oder wie das für dich ist, aber ich finde genau diese krasse Mischung hat diese Woche verdammt gut geklappt. Also wir hatten wirklich alles dabei.
Also für mich, es hat wirklich alles gut geklappt. Wir hatten vom Wetter her Regen, Sonne, Wind.
Schnee?
Nein, Schnee hatten wir nicht, aber beinahe. Und was mich so inspiriert hat, vor allem, wir haben so viele junge, motivierte Menschen, also Menschen kennengelernt. Alleine gestern, die einige von der Plantage, Kaffeeplantage, die bis jetzt so viel geschafft hat und heute eigentlich die ganze Woche. Es war so inspirierend, so einfach mach es und mach aus deinem Leben was und trau dich. Und es war einfach so cool, weil zu Hause, ja, dann umgibst du halt mit Menschen, die du einfach kennst. Wenn du in ein Land fährst und vor allem als Fotograf, du musst irgendwie so viele unterschiedliche Personen kennenlernen und dann irgendwie begeistern sie dich und inspirieren dich einfach und pushen dich, weißt du, dass du einfach viel mehr an dem arbeiten möchtest und einfach viel mehr schaffen, als du geplant hast. Und es war einfach für mich so ein kleiner Push, viel mehr machen und ich hätte jetzt Bock, noch einen Monat hier zu bleiben und noch mehr machen. Mhm. Und es war für mich, alleine mit euch gemeinsam unterwegs zu sein, das war schon ziemlich cool.
Ja, um in das Detail zu gehen, im Prinzip denjenigen, den wir gerade getroffen haben, wie hieß die Farm nochmal? Fair Farm?
Fair Farm. Von heute war die Fair Farm.
Fair Farm, genau.
Er ist ein Deutscher, also vietnamesischer Deutscher aus Münster. Und hat 7,5 Hektar Plantage mit verschiedenen Bäumen bepflanzt.
Ja, und der pflanzt da alles Mögliche an und wie auch immer, aber das zeigt einem, dass ein Deutscher, der in Münster aufgewachsen ist, auch wenn er jetzt halb Vietnamese ist oder doch, ja, halb, sein Vater ist ja Chinese, aber er hat keinen vietnamesischen Pass, also er ist Deutscher. Es ist möglich, einfach zu sagen, du, weißt du was, ich kaufe eine Farm, ich mache da draus was, ich lebe hier oder zum Teil hier. Es heißt nicht, du musst jetzt in deinem Betrieb, wo du auch immer gerade arbeitest, für immer arbeiten. Es gibt noch andere Möglichkeiten auf diesem Planeten. Es gibt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und wir haben auch darüber geredet, wie es ist in anderen Ländern, wo mal irgendjemand mal ein Scheinchen mit in einem Umschlag noch mit rübergeschoben werden muss und tralala. Du findest Wege. Es gibt immer tausend Wege. Und wir, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, mir wird es sogar ganz deutlich, auch bei mir, dass in Deutschland, Mitteleuropa, vielleicht auch in Österreich, ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht sagen, die Angst unterrichtet wurde. Ja. Also man hat, du merkst es auch an einem selbst, ne? Du gehst irgendwo hin und fragst dich, und was ist
darf
damit?
Ich das
und was
machen?
Ist damit?
Ist
darf ich
korrekt?
Das? Ist das okay?
Ja.
Was passiert, wenn? Und auch diese ganze Zukunftsangst, auch nähere Zukunft. Was ist, wenn ich morgen nicht rechtzeitig am Flughafen bin? Was ist, wenn dies passiert? Was ist, ne? Die ganzen Sachen sind einem so dermaßen eingetrichtert, dabei man in sehr vielen Punkten grundlos, zumal versperren sie einem sehr oft den Weg.
Mhm.
Es ist ja zur Sicherheit gedacht, trotzdem. Hast du vieles nicht. Zum Beispiel keine Plantage mitten in Vietnam. Und wenn man dann so einen Typen sieht, der so etwas macht, denkt man sich so, hey, der setzt sich hin. Hat auch noch gesagt, wenn er ein Problem hat mit dem Boden, fragt er ChatGPT. Ne? Überleg mal, also dieses, das kriegen
es
wir schon
gibt,
alles
ja,
gedeichselt.
Genau, es gibt
so.
Immer für alles eine Lösung und du musst einfach mutig sein und was machen.
Total irre.
Und genau das meine ich, weißt du, zu Hause in Österreich, da hast du so gewisse Regeln und du musst die befolgen und machen und irgendwann bist du so blind. Und jetzt kommst du in ein Land, wo einfach viel einfacher ist, das bricht ja das Ganze, du bist einfach viel lockerer. Also ich bin nach einer Woche mit euch unterwegs zu sein und so viele neue Sachen zu entdecken und ich bin viel entspannter. Ich habe so richtig Lust, jetzt zu Hause einfach mal durchzustarten.
Was hast du dir nach dem ersten Tag gedacht, wo wir eigentlich durch den Matsch gefahren sind, im strömenden Regen und eigentlich am Ende sogar noch bei dieser Kaffeeplantage diese abgebrochen haben.
Wo ich im Schlamm ausgerutscht bin und ihr war...
Ich auch.
Ja, wir beide. Voller Schleim, Kamera komplett braun, schmutzig.
Aber deine Nikon ist auch in den Matsch gefahren?
Ja.
Ach,
ordentlich.
Meine auch.
Ordentlich.
Scheiße.
Ordentlich, aber... Es war trotzdem cool.
Ja, meine war auch
komplett es war,
voll.
Na, für mich war, es ist so, ich bin noch nie in meinem Leben mit dem Moped gefahren.
Dann gleich am ersten Tag so.
Und du hast mir schon vor einigen Wochen gesagt, ich soll es mal lernen und wir lernen es in Vietnam. So, und ich bin extrem Autofahrerin, also bei mir ist Auto, Auto, Auto oder zu Fuß. Am liebsten würde ich, wenn du mir sagen würdest, ich soll mit dem Moped fahren, Entschuldigung, ich gehe zu Fuß und ich komme eine Stunde später nach. Für mich war dann so ein Challenge, beim Haar auf dem Moped zu sitzen und diesen schlimmen Weg zu fahren. Ich habe so
Ach,
Angst
stimmt,
gehabt.
Das war dein allererster Weg, aber du warst ja vorher
Weg
im Auto.
Ganz genau. Aber wie du sagst,
oh
den
Gott,
Mutigen
auf der
gehört
einen...
die Welt und ich bin angekommen.
Ich meine, an der, weißt, also wir sind mit dem Auto dahin, beziehungsweise hinter uns ist immer ein Pickup gewesen. Ich bin immer mit dem Moped gefahren und H ist auch mit dem Moped gefahren.
Genau, und wir sind im
du
Auto.
Du warst
gesessen,
im Auto dahinter. Irgendwann kommt dann die Stelle, da geht es mit dem Auto nicht weiter und da mussten wir einen Weg entlang. Selbst H war dort noch nicht. Also sind wir da den Weg runter, da kam eine kleine Brücke, da passte gerade so ein Moped durch mit so einem Klapperdingsbums da und dann bist du da auf so einem Feld und denkst dir schon, wo
okay.
ist hier der Weg?
Ja, genau. Vor allem, es war alles rutschig, nass, überschwemmt, Moorenabgänge.
Also wir mussten definitiv durch, was weiß ich, mindestens 30 Zentimeter Pfützen durch.
Ja, genau. Und
hoch,
rauf,
runter.
Und rauf, runter, rauf, runter. Und das war genau das.
Es war ein Acker. Es war einfach
ja, es
durch
war,
den Acker.
Genau, und im Regen, mit unserer vollen Ausrüstung, sind wir dann angekommen.
Ja, warte. Auf dem Weg, was ich dich fragen wollte. Irgendwann kam die Stelle, da ging es gerade runter und auf links neben dem Weg.
Moorenabgang.
Der Weg war so, weiß ich, 50 Zentimeter breit, wo
ja,
einfach
genau.
ein Moped noch lang passt. Und dann ging es richtig runter.
Mhm.
Was hast du dir denn da so gedacht? Weil für uns ist das ja schon auch schon eine Herausforderung, aber wir sind ja schon einiges gewohnt.
Ich habe in H gesagt, ich bin eine Prinzessin.
Hast du gesagt?
Du musst mich bitte noch zum Ziel bringen. Und er hat es gemacht. Also ich habe ihm voll vertraut. Ich hatte richtig Angst. Richtig Angst.
Also besser wäre ja noch gewesen, du hast einfach die Augen
zugemacht. Aber dann später habe ich dazwischen halt schon Augen zugemacht. Und quasi mit meinem Leben verabschiedet. Aber ich habe es nachher so lustig gefunden, dass eigentlich hat mir voll Spaß gemacht.
Also ich habe die ganze Strecke über, wo ich da gefahren bin, habe ich mich totgelacht, weil ich diese Strecke so absurd war, weil ich mir dachte so,
ja,
warum
Schluss
müssen wir denn diesen Weg da lang? Was ist bitte am Ende von diesem Weg, was so grandios, krass cool sein muss, dass wir da unbedingt hin müssen, ja, und unser Leben riskieren müssen? Ich meine, letzten Endes, ich sag mal so, hätte ich gewusst, was am anderen Ende auf uns wartet, hätte ich gesagt, du,
wir verzichten und wir fahren weiter.
Muss jetzt nicht, aber unbedingt.
Wir sind aber 2 Stunden mit dem Auto hingefahren.
Und 2,5 Stunden wieder zurück, ey, das war totaler Quatsch. Also der erste Tag, der war halt irgendwie rein organisatorisch, das hat, die
aber
Nummer geht auf
Haar. Aber den wirst du niemals vergessen.
Ja, boah,
der war cool. Vor allem, für mich war schon so ein Highlight, weil ich war noch nie auf einer Kaffeeplantage.
Mhm.
Und wir sind angekommen, diese ganzen, also die Damen, die Ladies, die barfuß gestanden sind und die quasi sie einen Tee gemacht haben oder zum Essen.
Die haben sie zu essen gemacht.
Ja, genau. Wir natürlich mit voll eingepackt, dass uns nicht kalt wird. Mit dem Regenmantel und allem Pipapo.
Und den Blutegeln am
Bein. Oh ja, genau. Mal bitte. Und sie sind einfach barfuß da gestanden, als nichts wäre, als es komplett ganz normal wäre auf der Welt.
Das stimmt. Ey, warte also, mal. Wir standen mit Schuhen da und die
ja,
barfuß.
Ja.
Warte mal. Was machen die denn mit den Blutegeln? Die waren bei uns ja in 2 Sekunden dran.
Ey, der hat mich so durchgesaugt.
Krass eigentlich, ja. Aber die sahen cool aus.
Das Mädchen war cool. Ich habe sie zum Schluss nach oben fotografiert. Die war so lieb. Und es war für mich so, ich bin so froh, da zu sein. Weil ich zum Beispiel als Fotografin, wenn ich irgendwo hinfliege, ich habe so das Bild von mir. Und wenn ich das Bild habe und das ist noch besser, dann bin ich voll dabei. Dann könnte ich heulen sogar.
Das ist in Vietnam ständig so.
Ja, ich habe sehr oft geheult. Ja. Sehr oft.
Und ich habe drauf gehalten. Also,
der erste Tag war echt gut. Und das Schlimmste war, du müsstest 2,5 Stunden in vollem Regen und es war finster wieder zurückfahren.
Ja, vor allem das Ding ist halt, das war mies. Da war ich froh, dass ihr im Auto wart, weil ich sag mal so, ich würde mich schon als sehr erfahrenen Mopedfahrer bezeichnen, weil ich einfach seit Jahren die ganze Zeit auf dem Moped bin aktuell. Aber H ist auch relativ schnell gefahren. Und du hast die Strecke kaum gesehen, die Strecke war nass. Bei den Geschwindigkeiten in nass, im Dunkeln, ist es halt auch eine extreme Gefahr, dass du mal wegrutschst.
Die Straßen waren natürlich nicht die bessere.
Genau, da kann auf einmal kann ein Loch kommen. Ja, so, ja. Damit muss man in Vietnam halt rechnen. Nee, also die Strecke zurück fand ich nicht so geil. Da habe ich dann aber auch gesagt, das ist zum Beispiel eine Sache, das würde bei der nächsten Tour einfach nicht passieren. Also ich würde eine andere Sache einplanen. Du kannst natürlich das Wetter nicht planen. Es kann natürlich sein, dass immer noch Regen kommt, aber die restliche Woche hatten wir ja einfach Glück. Das war ja mega schön. Und da haben wir ja noch viele geile Sachen erlebt. Also aber bei dem ersten Tag, das Einzige, was ich noch total krass fand, ist mitten im Regen, ne, bei dem Sonnenuntergang, bin ich an so einem Hügel vorbei, also Straße geht hoch und wieder runter und da stand eine Vietnam-Flagge, die im Wind geweht hat, im strömenden Regen und da war ein Junge mit seinem Regenschirm auf dem Fahrrad, der da neben lang gefahren ist und ich habe nur die Silhouette im Gegenlicht gesehen Fahne und ich habe mich so geärgert, dass ich nicht sofort abgestiegen bin und ein Foto gemacht habe, aber ich dachte mir so bei dem Regen die Kamera rauszunehmen und alles und tralala und Riesenaufwand, aber ich ärgere mich, dieses Bild werde ich einfach in meinem Herzen tragen, das fand ich sehr schön. Ja, und dann haben wir im nächsten Tag, ging es ja dann mit Sonne weiter und ich sag mal so, das Programm war dann ja nochmal ganz anders, weil wir dann gesagt haben, wir machen halt viel um die Stadt drumherum und fahren jetzt nicht so ewig weit.
Warte mal, ich habe ja am ersten Tag noch mein kulinarisches Highlight erleben dürfen. Ich müsste ja diese Hühnerkrallen probieren. Weißt du es noch? Ja. Wo du mit dem Pipo Hühnerkopf gegessen hast.
Ja.
Das war für mich auch einer der Highlights.
War aber nicht schlimm, oder?
Es war sehr hart. Also ich
aber schmecken tut es genau gleich. Es ist einfach nur eine andere Konsistenz.
Es schmeckt trotzdem nicht.
Ich sag dir mal, diese Klauen, die isst ja auch keiner. Aber es gibt die gleichen, die sind eingelegt. Die schmecken dann auch nicht mehr so. Da beißt du rein und denkst dir, hä, wo ist denn da der Knochen? Der ist nämlich komplett aufgelöst. Ja, scheiße, sag ich. Du zeigst mir gerade ein Bild von mir, wie ich in dem Regen stehe, völlig verdattelt. Scheiße, sah ich aus. Aber ich.
Wir werden das niemals vergessen.
Wir werden es nicht vergessen. Also du sagst, das Highlight für dich, also das Geilste an der kompletten Tour, war, als wir zu zweit in das Dorf gefahren sind und Fotos von den Kindern gemacht haben.
Nein, nicht nur, also allgemein im Dorf zu fotografieren. Weißt du, keine Landschaft, sondern wirklich die Menschen, wie sie leben, so wie es ist.
Aber welches, wenn du eine Situation rauspicken müsstest?
Aha. Den alten Opa mit der Haube, Ohren, also Hasenohrenhaube. Das war alles.
Du denkst nur in Fotos, ne?
Ja.
Also
ich
für
schreibe
mich
euch sogar Nachricht, statt irgendwelchen anderen Wörtern schreibe Fotos.
Ich schreibe Fotos.
Also ich fotografiere gerade irgendwie auch im Gedanken.
Mein Highlight von der ganzen Tour war, also wenn wir in Fotos sprechen, das Foto, was wir ganz oben auf dem Stein gemacht haben, auf dem Berg. Weil wir haben uns nämlich, ich weiß gar nicht, an welchem Tag das war, aber wir haben gesagt, ey, weißt du was, ist doch eine richtig geile Idee, so einen Hike auf dem Berg zu machen, oben auf dem Berg zu campen. Ist ja auch grundsätzlich eine geile Idee, weil ich habe nämlich ein Foto gesehen, wie da so ein paar Zelte mit Aussicht oben auf dem Berg zu sehen waren und ich dachte mir, ey, das ist doch geil, wenn du sowas erlebst, doch geil. So, was ich aber nicht gefragt habe, ist, wie viel Höhenmeter wie man dazu hinterlegen muss. Und ich dachte mir, so hoch sind die Berge hier auch nicht. Aber also wir sind den Berg hoch, erstmal haben wir ein Taxi, einen Traktor genommen, also irgendein Träger ist da lang, haben gefragt, ob wir mitfahren
können.
Auf
dem Anhänger, ja genau.
Dann sind wir auf dem Anhänger mit und dann sind wir los und das Ding ist, wir hatten 4 Porter, also 4 Leute, die uns helfen. Also die haben natürlich Essen und Wasser
Zelte
und genau, den ganzen Scheiß auch hochgeschleppt, aber auch mal Equipment von uns mit abgenommen. Problematik nämlich ist, dass ich auch noch ja Pippo mit hochschleppen musste. Und ich sag mal so, Pippo ist jetzt auch nicht mehr so der Leichteste. Und ich wusste auch nicht, ob er das mitmacht. Weil es sind 3 Stunden steil bergauf wandern.
Und
also,
die Tage davor
heftig.
Ist er ziemlich bald aufgestanden mit uns. Das heißt, er hat auch nicht so viel Schlafen bekommen die letzten Tage. Und er war schon ziemlich müde.
Ja gut, aber der kann ja in der Trage pennen, das ist mir ja egal. Nur das Ding ist halt, wir haben ordentlich Gewicht hochzuschleppen gehabt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so unfassbar steil ist.
Es war wirklich steil.
Aber als wir dann oben waren.
Es war schön.
Das war schon geil. Also
vor allem
ich habe zwar
Gefühl,
nicht gepennt, aber.
Du bist kurz davor, du denkst, du kannst es nicht mehr. Und am liebsten würdest du umdrehen und wieder zurückgehen. Aber wenn du dort ankommst, du wirst mit dieser schönen Aussicht belohnt. Und das ist das Schöne. Das ist das einfach.
Ich finde, das hört sich immer so bescheuert an.
Aber
weil, wenn ich sowas höre von irgendjemandem, denke ich mir, ja, mit dieser blöden Aussicht, Alter.
Na,
ich kann mir,
man muss es
kann bei
haben.
Google kann ich einfach mal kurz reingehen und dann sehe ich die Aussicht auch. Nur das Ding ist, wenn du das selber dich hochgehievt hast und dir denkst, so, sag mal, bin ich eigentlich komplett bescheuert, mich da 3 Stunden steil bergauf mit heftig Gewicht noch an mir dran, mich da hochzuschleppen. Und dann. Also dann guckst du in die Ferne und denkst, ja, jetzt habe ich es ja eh hinter mir. Und dann findest du es erst recht geil. Und dann so ein paar Fotos haben natürlich noch einen viel größeren Wert für dich persönlich, wenn du siehst, wie du dich da hochgehievt hast, als wenn du dir jetzt irgendein Bild von irgendjemandem anguckst.
Ja, voll, voll.
Und das war mein Highlight. Und für mich ist sowieso immer Highlight mit Pippo, weil wenn ich mir überlege.
Er ist so tapfer.
Es gibt einen kurzen Satz und zwar hat einer von den Guides gesagt, wisst ihr eigentlich, dass Pippo das erste Baby auf diesem Berg ist? Ich dachte mir, wie geil ist das denn? Bruder,
mein
du
Kind.
Hast es geschafft. Finde ich richtig gut, ey.
Ja, die Nacht war auch ganz okay.
Also wenn sie für dich okay
aber
war, für
du,
mich war es eine Katastrophe.
Die war eh Katastrophe. Aber das Beste war, wie das vietnamesische Mädchen für uns gekocht hat und alles mitgenommen hat, alles, was Lien sich gewünscht hat. Tofu, Reis.
Hat sie das mitgebracht, weil Lien sich das gewünscht hat?
Lien hat ihr das Menü quasi abgegeben, weil sie sich wünscht. Und sie
hat ernsthaft?
Genau, ja, das hat uns der Haar erzählt. Alles, was Lien gesagt hat, hat sie nachgekocht. Und es
war so viel.
Es war so viel und es war vor allem wirklich lecker. Und es war, das ganze Essen war noch warm, fand ich. Also das war noch wirklich warm. Und es war in so Plastiktüten eingepackt, klassisch asiatisch, würde ich sagen. Und sie haben einfach eine Matte ausgebreitet und wir haben uns alle hingekniet und einfach gegessen. Und Pippo, der hat so süß gegessen, alle gefüttert. Der war so.
Na, wie die Schweine haben wir gegessen, halt mit den Händen. Also, nein, aber das war, ich fand das halt so krass, weil als die das alles ausgepackt haben, dachte ich mir so, oh mein Gott, was habt ihr alle
hochgeschleppt? Ich habe nicht gewusst, dass sie Essen mit hatten.
In Sandalen, by the way. Also in diesen,
nicht Sandalen, es waren Badeschlappen.
Badeschlappen
es
sind
die
da
hoch. Es waren Gummi-Badeschlappen.
Komplett geistesgestört.
Es ist wirklich, und mit kurzen Hosen oder so, wo wir Winterjacken gebraucht hatten.
Ja. Also das war schon krass. Ich hab immer noch mega Muskelkater
ich
davon.
Ich auch, leider. Ja, und am nächsten Tag gab es richtig guten Kaffee. Sie haben so ganz kleine Gasflaschen.
Also in der Früh meinst du, oben auf dem Berg?
Genau.
Ja,
ganz kleine Gasflasche und mit dem haben sie Wasser heiß gemacht und uns den besten Kaffee gegeben. Und den habe ich so genossen wie noch nie.
Den Kaffee haben wir nur deswegen bekommen, weil das ist auch nochmal krass, weil in Hoi An habe ich einen Typen kennengelernt, der einen Café hat, der selber Kfz-Mechaniker gelernt hat, dann irgendwann sich gedacht hat, ey, weißt du was, diese Kaffeeröstermaschinen, das krieg ich doch selber gebacken. Dann hat er sich das selber mit YouTube beigebracht, hat diese Kaffeemaschinen gebaut, also die Kaffeeröstermaschinen.
Weil die so teuer waren, die anderen Maschinen.
Und er kennt sich halt jetzt mittlerweile mit Kaffee so dermaßen gut aus und der war mit dabei. Warum? Also das ist total irre, dass der das mitgemacht hat, aber der hat mit seinem Auto, ist er mit dabei gewesen, ist auch mit auf den Berg hoch, hätte er ja auch nicht müssen, aber hat er gemacht und hat überall seinen Kaffee und seine kleine Kaffeemühle.
Er hatte so ganz eine kleine, gebrandete Kaffeemühle und egal wo, er hat immer es ausgepackt und immer den besten Kaffee gemacht. Nicht bestellt, sondern wirklich immer eigenen. Und das war schon, es war irgendwie voll süß, ihn anzusehen, wie er hinter seiner Firma und seiner Leidenschaft steht.
Ja, aber das fand ich auch cool. Und das hat mich auch beeindruckt einfach. Und das ist genau das, was ich an Vietnam so geil finde, dass die Leute sich unglaubliche Mühe geben und halt nicht nur in Theorie, sondern halt auch physisch mit Handwerk und mit Muskelkraft, mit selbst Kopf anstrengen und erfinden, Sachen hinkriegen müssen.
Voll. Und das finde ich, also in Europa wird es schon vergessen. Weil es wird zum Teil alles maschinell verarbeitet und da siehst du einfach den Handwerk und das ist das Schöne.
Ja, oder du bist ein, oder du, naja, nicht nur das, sondern du bist ein Zahnrad in einem Betrieb. Also mich turnt das einfach an, weil ich das einfach so geil finde, vom Anfangsprodukt bis zum Ende alles durchzumachen. Also am liebsten hätte ich auch eine Kaffeefarm und würde am Ende einen Kaffee haben, das genau den als Endprodukt verkauft, wo Leute da sitzen und sagen, boah, geil.
Ja, voll.
Da habe ich einfach, also mit allem, was dazu gehört. Aber gut, da hängt halt auch viel dran, ne?
Ich schaue gerade unsere Fotos durch und ich entdecke ein Foto, wo du deinen wunderbaren Haarschnitt bekommen hast.
Ey, also nur mal kurz. Also der wurde ja bei Instagram hart gedisst und von vorne ja nett, aber von hinten furchtbar. Leute, wie viele Leute von euch können behaupten, dass sie für 1 Euro, wie viel war das, 1,20 Euro oder so?
1,30 Euro.
1,30 Euro meinetwegen, sich meinen Haarschnitt haben machen lassen und das noch irgendwo in den Bergen in Vietnam. Also das ist schon was Besonderes. In so einem richtig geilen, verranzten, alten Friseursalon.
Also man kann vorstellen, so 30 bis 40 Jahre zurück.
Die Geräte sind so alt, ja, vielleicht. Aber das Ding ist einfach nur, ich meine, das hat eine Mutti, die hat das nie gelernt. Oder? Hat die das
hat
gelernt?
Nein, ich glaube, die hat sich selber nie
YouTube-Videos
beigebracht.
Angeguckt.
Nicht einmal YouTube-Videos.
Ich fand's lustig.
Aber sie war so bemüht.
Es hätte noch schlimmer kommen können.
Genau.
Ich habe dann am Ende wirklich geschwitzt, als sie mit dieser Maschine hinten relativ weit hoch zzt gemacht hat. Ich so, wow.
Jetzt ist immer kürzer und kürzer und kürzer. Ja, aber ihr müsst unbedingt die Fotos ansehen, die sind grandios.
Ich wollte noch ein Reel davon machen.
Mach, unbedingt. Ja. Unbedingt.
Du hast gesagt, du willst das nächste Mal wieder dabei sein, ne?
Ja.
Dann aber woanders.
Ja, dieses Mal, nächstes Jahr lasse ich mir die Haare schneiden.
Okay. Wir fahren nach Hajang.
Ui, okay. So, schauen wir weiter.
Wenn du dann davor stehst und denkst, habe ich das wirklich gesagt? Ja, es ist eine Aufzeichnung im Podcast. Ganz deutlich zu hören.
Ja, ich weiß. Weißt du, was noch so cool war? Wie wir diese Dame mit dem Kind geholfen haben, weil ihr Moped kaputt gegangen ist.
Ja, das ist so typisch Kräuti wieder, ne? Das ist wieder so eine Geschichte, das haben wir jetzt nicht groß ausgebreitet.
Aber das war schön.
Es war so, ich habe auch kurz, ich habe das gar nicht gerafft. Ich habe nur gemerkt, dass diese Mutti da irgendwie ganz schön lahmarschig unterwegs ist. Und hat Kräuti gesagt irgendwann, sag mal, das Moped, das ist doch komplett im Arsch. Und können wir der nicht helfen? Dann sind wir da hingefahren und, ja, was heißt Reifenplatzer? Ja, irgendwie komplett im Arsch hinten alles, ne? Mhm. Und wäre sie da weitergefahren, wären die Felgen auch noch kaputt.
Zweijähriges Baby nur umhängen?
Ja.
Dann haben wir zum Mopedstation gebracht und haben alles bezahlt.
Also wir haben sie erstmal aufgeladen. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Sie fährt da, das war richtig weit noch, ne? Sie wäre richtig weit noch mit dem, was ist das? Das ist Elektroroller eigentlich sogar. So ein Elektroroller. Und hinten war einfach der komplette Reifen quer. Also so der Gummi, der hing nur noch halb dran. Und dann haben wir das auf die Ladefläche gepackt und so rum. Also ich meine, wir sind jetzt nicht die großen Samariter. Andere hätten wahrscheinlich auch geholfen, nur die Einheimischen halt nicht. Das ist halt kurios, die helfen sich untereinander nicht ganz so. Aber ja gut, dann haben wir die aufgeladen und sind los. Und ich meine, was hat das jetzt am Ende gekostet, eine Reparatur
300.
Von so einem
Reifen?
300 hast du bezahlt, 300, das sind 20 Euro. Ja. Überleg mal, das wird es in Deutschland niemals. Selbst ein Reifen kostet ja schon mehr.
Ja.
Ist das krass.
Ja, alleine abschleppen kostet schon was.
Ja, nö, und die hat sich mega gefreut. Genau, da trifft es schon wieder die Richtigen.
Voll. Kulinarisches Highlight Nummer 2, Ananasplantage.
Ja, aber das war ja wirklich ein Highlight.
Das war wirklich ein Highlight, weil wir haben damit nicht gerechnet. Und du hast natürlich wieder entdeckt. Und dann haben wir gefragt, ob wir fotografieren dürfen, wie sie die Ananas ernten.
Mhm.
Und es war das, ich habe noch nie gesehen, wie Ananas wächst.
Das ist auch, weißt du, wenn wir da so lang fahren, ich fühle mich ehrlich gesagt fast wohler, keinen Plan zu haben.
Und einfach
genau weiß, also ich weiß, wo die Sachen sind, wo Sachen passieren und dass ich dann genau gucke, während ich Moped fahre, da muss ich auch Moped fahren, weil im Auto funktioniert das nicht so richtig und ich dann meine Augen offen halte und irgendwann dann das Gefühl habe, hier müssen wir hin und dann braucht man so jemanden wie den ich mir dann schnappe, um auch zu übersetzen und so weiter und deswegen macht H auch mit mir diese Touren. Also wenn jemand mal eine richtig geile Tour in Hoi An oder sowas machen will, fragt mich, gebe euch die Connection, die Fototouren oder sowas, die machen wir dann immer zusammen. Ich finde es ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Das Ananas-Beispiel ist ja so, du gehst auf so eine Farm, du siehst, wie die Ananas wachsen, man sieht es zum ersten Mal, wie auch immer. Aber wenn du dann mal in so eine Ananas, die reif vom Feld kommt, reinbeißt, dann verstehst du erstmal, dass du vorher nichts verstanden hast.
Ja.
Dann verstehst du erstmal, warum Ananas überhaupt angebaut werden, weil die so dermaßen süß sind und lecker und diese ganze Säure, die man, oder kennst du das, wenn es auf der Zunge so prickelt oder wehtut fast schon so oder so unangenehm, das ist ja da überhaupt nicht.
Nein, und die war also honigsüß, die war so gut, dass du einfach nicht genug essen kannst.
Ja. Wir haben ja auch ein paar gegessen.
Wir haben einiges. Ja, aber das hat
das
gut
war
gepasst.
Schon sehr
geil.
Und dann, du wirst nie wieder eine gescheite Ananas essen können, weil du jedes Mal denkst, oh Mann, ey, und ich würde sowas dafür geben, in Vietnam nochmal da reinzubeißen.
Ich habe zwei mitgenommen. Ich hoffe, ich kann nach Österreich
weißt
mitnehmen.
Bei uns war das die ganze Zeit so. Wir haben ja einmal irgendwo in den Highlands eine Ananas gegessen und sind genauso ausgeflippt wie du.
Mhm.
Und seitdem, jedes Mal, wenn wir eine Ananas essen, denken wir uns, oh Mann.
Das geht nicht um das, dass du einfach einen Ananas auf der Straße kaufst oder irgendwie auf einem Market, sondern du hast den spontan, also nicht spontan, sondern du hast einfach auf der Plantage mitgenommen. Und das ist ja, da ist wieder eine Geschichte dahinter. Und das finde ich einfach so cool, weil du hast diese Leute kennengelernt. Sie haben dir eine Geschichte erzählt, wie sie das alles produzieren, wie sie verkaufen, was kostet das Ganze. Wie war das? Ein Kilo oder ein Ananas? 35.000?
Das habe ich mir nicht gemerkt. Aber es ist halt alles, was Früchte und so angeht, ist saubillig. Auch die Avocado, ne? Was hat er gesagt? Er bekommt für ein Kilo, kriegt er 5. Das sind 30 Cent für ein Kilo
Avocado.
Avocado, das ist schon irre.
Ja. Und das ist einfach, was mich so inspiriert bei dieser Reise. Du fährst los, du fühlst dich einfach voll frei, du hast deine Kamera und du machst nur Bilder. Und so, während wir fotografieren, ich kriege wenig mit. Aber nachher, wenn ich am Abend in meinem Zimmer die Bilder durchsehe, es ist schon wahnsinnig viel passiert. Es ist so viel passiert jetzt. Mhm. Ich merke mir ja die ganzen Sachen nicht. Ich muss jetzt die ganzen Fotos durchschauen. Aber es ist so viel passiert. Wir haben so viel gesehen, so viel gemacht. Alleine auch die Plantage, die war auch cool.
Da habe ich ja die Idee. Ich weiß mal gucken, was du davon sagst. Die Idee, dass man bei der nächsten Tour ein Frühstückspicknick mitten im Tee macht und dass man den Tee direkt erntet und direkt dort vor Ort macht.
Unbedingt.
Das wäre auch geil, oder?
Das ist cool.
Ich meine, es war so schon einfach auch cool, den zu fotografieren und so. Und es ist auch gut, dass wir so saufrüh immer aufgestanden sind, was ein bisschen anstrengend ist manchmal. Aber das gehört halt dazu, wenn man geiles Licht haben will. Morgens und abends wird vor allem fotografiert, mittags dann Siesta. Wobei wir haben ja auch mittags sehr oft Fotos gemacht, gerade im Café und so.
Ja.
Da haben wir schon sehr, sehr, sehr viel coole Fotos von Leuten gemacht, inklusive deren Handwerk und den ganzen Prozess, wie das entsteht. Und ich fand es aber auch wahnsinnig spannend, auch was wir heute eben alles erfahren haben, was dahinter steht. Also ich wusste nicht, wie Vanille wächst. Ich wusste, ich wusste offensichtlich überhaupt gar nichts über Vanille. Wenn ich mir mal reinhaue, was ich heute über Vanille erfahren habe, ich weiß nicht, wer von euch wusste, wie Vanille überhaupt entsteht und wie fragil das ganze Ding ist. Also du hast 24 Stunden Zeit,
die Blüte zu bestäuben.
Die Blüte manuell zu bestäuben, weil es das Insekt nicht gibt, ja, genau, irgendwie. Und das musst du mit einem Skalpell und tralala. Und wenn du die 24 Stunden verballert hast, dann ist es vorbei.
10.000, glaube ich, oder? Es sind sehr viele auf jeden Fall.
Es kommt drauf an, wie viele Pflanzen
du hast. Nein, aber wie bei dem Farmer.
Also ich find's einfach krass, wenn du dir bedenkst, was das für ein krasser Aufwand ist und man dann einfach zu Rewe geht, so dieses Gläschen sich holt und sagt, so, jetzt habe ich eine Vanilleschote. Warum ist die eigentlich so teuer, sag mal? Ja, die spinnen doch hier bei Rewe. Mhm, also ich meine, wahrscheinlich spinnen die auch bei Rewe oder sonst wo du Vanilleschote kaufst. Aber wenn du mal siehst, was das für ein heftiger Aufwand ist, dann finde ich das krass. Und wenn ich mir überlege, wenn ich so eine Reise mache und wieder so unfassbar viel gelernt habe, dann ist es halt auch so, es gibt dir einfach immer wieder eine neue Perspektive. Und ich kann auch, dadurch, dass wir so lange weg sind, bekommt man irgendwann auch eine andere Perspektive auf den Ruf, den Deutschland oder eben das Zuhause, wie ich es ja immer genannt habe. Oder ne, Deutschland wird immer ein Stück Zuhause für mich bleiben. Aber den Ruf, der sich für mich innerlich bei mir aufgebaut hat. Nicht unbedingt das, was andere fühlen, sondern das, was ich persönlich fühle, ihr kennt das vielleicht, du fliegst irgendwo hin und wenn du zurückkommst und du landest sozusagen auf dem Heimatflughafen oder in dem eigenen Land, dann kommt da so ein Gefühl auf. Oder weißt du, oder wenn du über die Grenze fährst ins eigene Land, dann denkst
angekommen
du
angekommen zu sein, genau, und sich sicher zu fühlen. Genau, und ja.
Ganz genau. Gerade dieses, jetzt fühle ich mich sicher, dieses, das ist ein Gefühl, was teilweise völlig ungerechtfertigt ist. Ich habe ja heute gefragt, hier in Avocado-Bauern, nennen wir ihn jetzt mal so, wie das hier mit Kriminalität aussieht. In der Gegend, hier in Plaiku und so weiter. Und er sagt so, also wirklich Kriminalität gibt es hier nicht wirklich. Also es gibt irgendwelche kuriosen Fälle oder sowas, aber jetzt
zwischenmenschliche
Diebstahl oder der ganze Kram, das ist Quatsch.
Aber das habe ich irgendwie auch bemerkt, vor allem wenn du was bezahlst und du einmal hast unabsichtlich zu viel Geld gegeben, sie weisen dich darauf, dass du viel Geld gegeben hast und sie geben dir alles zurück. Also die sind schon sehr ehrlich und auch so zwischenmenschlich einfach, sie passen auf dich auf.
Ja, aber
auch
bei Kriminalität, ich meine eben, wenn ich jetzt an Deutschland denke, also ich würde da meine Tür nicht offen stehen lassen. Der erste Handgriff, wenn ich nach Hause komme in Berlin, war immer zack, zack, Tür abgeschlossen, selbst wenn ich zu Hause bin. Mhm. Also ich hätte jetzt hier kein Problem, die Tür offen stehen zu lassen.
Ja.
Und hier schließt keiner wirklich die Tür ab. Oder ein Moped, draußen hängen die Helme dran, das erzähle ich immer. Die bleiben da auch dran hängen, außer wenn du kommst und wieder einen Helm vom Nachbarn-Moped klaust. Wir wollten heute auch, der sieht aber gut aus. Ich so, aber der gehört jemand anders. Ach so, ja, stimmt. Naja, also, weißt du, so, ansonsten passiert hier nichts so. Warum sollen die das denn klauen? Ich meine, klar kann sowas irgendwo mal passieren, aber der Ruf, den man hat, dass man sagt, ich fahre jetzt über die Grenze nach Deutschland, Österreich, wie auch immer, und jetzt fühle ich mich sicher, ist teilweise nicht unbedingt gerechtfertigt.
Ja.
Klar,
ja.
Dort auf dem Land oder sowas wird auch nicht geklaut oder wie auch immer, aber es ist einfach falsch zu denken, dass wir in einem sichereren Land wohnen würden. So.
Ja, du schätzt viele Dinge einfach viel mehr. Ja. Jetzt vor allem mir nach dieser Woche ist einfach so, mehr Dinge bewusster geworden sind. Weißt du, alleine, ich schätze viele Dinge einfach viel mehr. Und alleine, wenn du jetzt nach Österreich kommst, du denkst, what the hell, wir leben einfach im Luxus zum Vergleich. Und wir haben alles, wir müssen nur dankbar sein, dass wir einfach auch in so einem Land leben dürfen.
Es verteilt sich anders. Also du hast zwar einen Luxus, einen materiellen Luxus, aber weißt du, wo Deutschland enorm schwach ist, meiner Meinung nach, ist im familiären Sozialleben.
Ja.
Weil, also wenn ich das vergleiche mit hier Vietnam oder wie auch immer, dann merkst du immer, dass die Familie hier enorm füreinander da ist. Und zwar nicht, weil sie das unbedingt wollen, sondern weil sich das so gehört. Punkt.
Weil sie das nicht anders kennen.
Ja, das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz auch. In Deutschland ist das ungeschriebene Gesetz mir doch scheißegal. Wenn es der Oma scheiße geht, dann muss die ihre Versicherung haben oder nicht oder was. Warum soll ich jetzt dann dafür bezahlen? Ja. Verstehst du, was ich meine? Oder weißt du, wenn die nicht vorgesorgt haben für ihr Alter, ja, was kann ich denn dafür? Muss ich jetzt meinen Eltern
sie
hier hätte alles
sich
bezahlen?
Kümmern sollen, ja, genau.
Genau. Also, und das ist hier einfach komplett anders. Ich meine, wir sprechen jetzt hier über Einzelfälle oder wie auch immer und fühlt sich wahrscheinlich jeder an die Nase gefasst. Darum geht es nicht, sondern insgesamt merkt man einfach, dass es nicht unbedingt immer das beste Land in Anführungszeichen ist. Aber an anderen Stellen einfach, wie du sagst, dass man sich bewusst macht, dass man ein richtig geiles Leben eigentlich geschenkt bekommen hat, dass man einen Pass hat, wo viele Menschen auf diesem Planeten sich drum reißen würden, dass man unfassbare Möglichkeiten hat. Und jetzt mal an alle, die auf der anderen Seite zuhören, man hat alle Möglichkeiten. Fühlt es sich auch so an? Fragezeichen. Denn ich glaube, es fühlt sich für viele so an wie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oder ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten und sowas. Und sich sehr viele sehr, sehr eingeschränkt fühlen. Dabei gibt es gar keinen Grund. Man muss sich einfach, also ich sag's mal so bescheuert, einfach davon befreien. Das ist natürlich ein Prozess und das dauert ein Weilchen. Aber Step by Step kann man das machen. Und ich rede von meinem eigenen Standpunkt aus. Bei mir ist es genauso. Es hört sich oder sieht für viele vielleicht so aus bei Instagram, dass wir mit Baby so rumreisen, nirgendwo Probleme, alles easy und auch die trauen sich alles, dem Mutigen gehört die Welt. Weißt du, der Spruch, dem Mutigen gehört die Welt, der ist mir deswegen so wichtig, weil ich ihn mir selber auch oft immer sagen
muss.
Ja,
man muss sich erarbeiten, einfach alles, was man so hat jetzt gerade aktuell. Vor allem, wenn du die Chance hast, was zu machen, es kommt dir nicht einfach so aus dem Himmel, sondern du musst dir was erarbeiten und dann kannst du das auch zeigen. Aber nicht jeder kann das. Du hast auch dir in der Fotografie vieles aufgebaut und gewissen Standard erreicht, wo du jetzt auch das andere Leben leben kannst.
Ja, wobei ich immer sagen muss, ich bin immer noch im Prozess. Also ich habe immer das Gefühl, egal was ich mache, ich stehe immer noch am Anfang.
Ja, aber das ist ganz normal. Das ist auch bei mir so. Mir kommt so vor, es ist nie genug. Ich könnte noch besser.
Nee, ich rede nicht von der Fotografie, sondern wir sind jetzt am Auswandern. Ich meine, das ist für mich completely neu. Ich habe gar keine Ahnung davon. Also wenn die Leute denken, die wandern jetzt aus, easy beasy. Nee, nix easy beasy. Du gehst zum nächsten Amt und die sagen dir erstmal ja und das und das und das und das. Und du denkst dir, ach du Scheiße, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Mhm. Das geht die ganze Zeit so. Ja. Ich lerne momentan, das, was ich gerade lerne, ist diese deutsche Mentalität von wegen, ich muss alles wissen und alles überschauen.
Und dann
das
erst
abzulegen.
Anfangen.
Und genau, und dann erst anfangen. Nee, eben nicht dann erst anfangen, sondern anfangen und dann gucken, wie man weiterkommt.
Ja, du kommst nicht so zu deinem Ziel. Das ist ja das.
Das Ding ist halt, ich will gerne mein Ziel abstecken, weil wenn ich weiß, wo ich hinrennen muss, dann kann ich geradeaus dahin rennen. Aber hier läuft niemand geradeaus irgendwo hin, sondern jeder läuft erstmal im Zickzack los und jeder kommt irgendwo an.
Und irgendwann.
Irgendwann. Und genau, dieses Irgendwann ist genauso. Weißt du, ich denke mir immer so, ich habe aber auch nicht unendlich Zeit im Leben. Ja, aber warum, was stresst du dich? Dann musst du alles schaffen oder was du? Und dann sehe ich so einen Typ, weißt du, der eine macht eine Bar auf Fuckuck auf, der nächste macht eine Plantage hier in Dings auf, der nächste macht eine riesenfette Villa auf Lombok auf, also alles Freunde, ne? Ja. Die nächsten machen mehrere Villen auf Bali auf. Einer geht in die USA und
aber
und,
ich glaube einfach, man darf
alles.
Sich nicht messen.
Nein, aber das ich will alles, was ich auch haben, will ich auch. Ich will
aber das
auch.
Was du hast, wollen sie ja auch.
Ja, schrecklich.
Das ist ja das.
Ja, ja.
Man sieht großteils nicht, was man selber geschafft hat, sondern man möchte immer das, was du nicht hast.
Ich weiß schon, dass ich schon sehr frei bin und dass viele sehr erfolgreiche Fotografen-Kollegen, die sich etwas Heftiges aufgebaut haben, Riesenstudios und alles Mögliche, wo du denkst so, boah, Alter. Das musst du haben, ne? Arbeitest für die größten deutschen Unternehmen, für Vogue auch noch und weiß ich, Titelbilder, die krassesten Kampagnen. Und die dir dann sagen, und das habe ich nämlich erlebt, Felix, ich beneide dich so dermaßen um dein Leben. Mhm. Und da war ich so, what the fuck?
Ja, ja.
Weil ich muss das bis eigentlich mein Lebensende machen, weil ich habe keine Flexibilität mehr. Du kannst morgen entscheiden, dass du was anderes willst. Ist nicht ganz so, muss man sagen, aber trotzdem wurde mir da bewusst, Flexibilität hat auch enorm was Gutes, ja.
Mhm.
Und vor allem, nichts zu haben, ist auch, bedeutet nicht viel zu müssen. Und meine Art und Weise, meine Arbeit möglichst zu digitalisieren, was manchmal, gerade wenn man am Anfang steht, so, ja, aber hä, aber wie, wer soll denn da irgendwas kaufen, mäßig, dass man irgendwo auch wieder mal einfach anfangen muss. Und wahrscheinlich auf die Schnauze kriegen muss. Ich meine, mit meinen Touren hier durch Vietnam, das ist meine persönliche Schnapsidee, ja, weil was willst du damit verdienen?
Wie bist du darauf gekommen, einfach solche Reisen mit her anzubieten?
Ja, das Ding ist halt, ich habe festgestellt, dass ich das ziemlich gut hinbekomme mit, dass die auch die Touriführer oder Guides oder wie auch immer, die Haas dieses Landes einen trotzdem da wohin führen, wo man sagt, ja, nee, aber das ist nicht so geil für, nee, lass mal anders machen. Und dass ich zusammen mit ihm, also zusammen mit jemandem, der übersetzen kann und der auch cool drauf ist, dass ich das verdammt gut hinkriege, sehr schnell sehr viele Connections
auch,
und menschliche Connections
wollen, ja,
herzustellen, wo geile Situationen entstehen. So, und dann habe ich das ein bisschen gezeigt, die Leute waren total begeistert. Und dann dachte ich mir so, aber du, wenn ich das öfter machen will, gibt es irgendeine Option, dass ich das so machen kann, dass ich auch ein bisschen was damit verdienen würde, weil dann könnte ich das ja öfter machen. Dann habe ich das einfach mal kurz kommuniziert. Und ich meine, jetzt sitzt du ja schon da, dabei ist es ja noch eine, ja, Forschungsreise.
Mhm.
Und ich habe diverse Leute, die sich für nächstes Jahr schon angemeldet haben, die das mitmachen wollen.
Aber es sind lauter Fotografen, die sich angemeldet haben, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ich denke schon.
Okay.
Also
ganz ehrlich, aus meiner Sicht, wenn du gerne fotografierst, egal ob du beruflich oder einfach für dich selbst privat machst, es gibt nichts Besseres, als solche Reise zu buchen. Ich war bereits schon in vielen Orten wie Kuba, Amerika und so weiter. Aber du landest am Ende des Tages bei klassischen touristischen Attraktionen, würde ich mal sagen.
Ja, oder selbst wenn du recherchierst,
und
beim ersten
du kommst
Mal
niemals
schwierig.
zu dem, was du fotografieren möchtest. Außer du hast wirklich eine Crew. Aber da verstehen die Leute einfach nicht, was du willst. Und deswegen auch bin ich hier mit dir gemeinsam, weil erstens, man kann sehr viele Tipps von dir noch bekommen, wie man besser machen kann und welche Perspektive und Lichtentstellung und so weiter. Und vor allem, ja, das ist einfach ein Erlebnis, genau solche Fotos zu machen, die du normal, wenn du alleine unterwegs bist, nicht machen kannst.
Ja, naja, das Ding ist halt auch, man erspart sich halt auch sehr viel, weil, weißt du, wenn du eine Woche irgendwo bist und du machst 2-3 Sachen, sind 2-3 Tage weg.
Ja.
Das geht ganz schnell.
Vor allem.
Und dann denkst du dir so, ja, Vietnam ist doch
nicht
so. Und
du weißt nicht, wie was funktioniert.
Ja. Es gibt natürlich auch sehr, ich meine, fahr mal die Straße lang, hast ja gesehen, es gibt sehr viel Scheiß auch.
Ja.
Das ist, und wenn du dich die ganze Zeit mit sowas aufhältst, woher weißt du denn, welcher Scheiß-Hinterhof dann, ne? Das ist halt manchmal ein bisschen komplizierter und natürlich haben wir im Vorhinein auch diverse Sachen recherchiert.
Klassisches Beispiel, wir wollten zu dieser älteren Dame, die solche Körbe flechtet, und die hat es einfach nicht mehr gegeben, sie ist gestorben. Und ja, das ist ja klassisches Beispiel.
Blöd.
Und ja,
so.
Du musst halt einen Plan B suchen.
Ja, aber der Tag war trotzdem mega gut. Also das Ding ist halt, du findest halt auch bei Google immer nur das, was andere ja auch schon längst 10-mal gefunden haben.
Ja.
Das ist ja der Witz daran. Und deswegen genau, und das wissen die, die dort sind, ja auch schon. Das heißt, dann hast du da 5 Hansel, die für dich tanzen. Und du weißt, die tanzen nur wegen dir da, weil damit du
und
Geld bezahlst.
Und viele andere haben genau das gleiche Foto.
Ja, so.
Und das
dann
gleiche Ziel.
Dann singe ich lieber Karaoke mit den Muttis da im beim grünen Teefeld da. Das war auch
ja, das war lustig. Was ich auch gelernt habe, Vietnamesen lieben Karaoke. Sie können
ja
nicht singen.
Ja, die können null.
Und sie versuchen,
oh,
Englisch zu singen. Leider, es ist furchtbar.
Weh. Aber leidenschaftlich.
Ja, leidenschaftlich.
Leidenschaftlich.
Mit voller Begeisterung.
Schräg.
Sie sind voll bei der Sache dabei.
Ich weiß, was ich mich immer frage.
Aber weißt du, was so witzig ist? Sie gehen nicht wirklich in ein Café oder Bar, wo sie sich treffen und dort Karaoke.
Doch, doch, doch.
Naja, auch schon. Aber sie haben sich einfach mitten auf der Straße getroffen.
Ja.
Einfach eine Box aufgestellt und geschrien. Und
ja,
getanzt.
Die kompletten Berge zusammengeschrien. Aber das Ding ist, es gibt hier richtig extrem viele Karaoke-Bars. Nur dafür.
Yeah.
Was ich mich frage ist, finden sie es lustig, wenn sie schräg singen?
Ich glaube schon.
Ich glaube, die denken, die singen gut. Das glaube ich nämlich.
Ja, schräg, also auf eine positive Art.
Es ist so, hey, es tut richtig weh in den Ohren, aber so ist das halt. Ich habe mal kleine Anekdote, ganz am Anfang, als ich mit Kräuti die Reisen gemacht habe, die allererste Reise, da sind wir zu so einer Cashew-Farm gefahren und dann haben wir in so einem sehr, sehr shady Hotel übernachtet, was ja so was von abgeranzt war. Wir sind da rein, da lag eine Staubschicht auf der Decke und Kräuti so, nicht dein Ernst, bitte. Ich so, Kräuti, wir haben keine andere Option hier. Wir müssen, mach einfach die Augen zu, wir schlafen hier, morgen machen wir die Augen auf, duschen einmal, gehen raus. Nur dass in der Dusche, ich rede von in der Dusche, eine Steckdose war. Und das hörte nicht auf, weil mitten in der Nacht auf einmal die Gardine einfach runtergekommen ist, inklusive Vorhang. Nebenan wurde ordentlich gebumst, ja, und unter uns war eine Karaoke. Und wir nur so, yes, läuft bei uns. Da muss man sagen, damals hatten wir noch kein Kind. Insofern, weißt du, was jammern wir denn? Es geht noch ganz anders. Also jetzt mit Pippo haben wir ja auch einige Strapazen, die wir noch durchgehen müssen, so. Weil ist halt ein Kind. Also halt es mal aus, 2 Stunden in so einem in einer Spielehölle. Das ist so, wo jeder Automat oder, ich meine, wenigstens gibt es hier Spielehöllen, aber diese ganze Kindermusik-Scheiße, ne? Also, oh, nervig. Jetzt sind wir diese komische Tony-Box da durchgegangen und Leute haben uns Songs geschickt, die man unbedingt haben muss. Ey Leute, was hört ihr euch für eine Scheiße an, Alter? Da ist so ein Müll dabei. Wir haben auf dem Berg Techno gehört und Pippo hat abgeraved wie ein Profi.
Der Pippo liebt Techno-Musik. Punkt.
Super. Ich höre lieber Techno als diesen Kindergedaddel da.
Ich habe auf den Pippo kurz aufgepasst, während ihr eine Massage euch gegönnt habt. Und er hat kurz nach Lien gefragt und ein bisschen geweint.
Ernsthaft?
Ja, ja, ganz kurz.
Nach er hat geweint, nicht. Weil er nach Mama. Dir nicht, danke, das wollte ich nicht wissen. Also, er hat deswegen geweint?
Ja, Mama, wo ist Mama? Mama, Mama. Dann habe ich versucht zu erklären, dass Mama bekommt eine Massage und sie kommt in einer Stunde wieder. Und
er hat geweint, weil er auch eine Massage haben wollte, deswegen.
Bestimmt natürlich. Fußmassage. Und dann habe ich nicht am Anfang verstanden, dass sie eigentlich, ich habe ganz normale Kindermusik eingeschaltet, das hat mich sehr komisch angeschaut. Und danach habe ich verstanden, ah okay, dann habe ich traurige Musik eingeschaltet.
Oh,
dann,
ganz schlechte Idee.
Ja, ja, jetzt habe ich auch gelernt, dass bitte für Pippo nur Techno-Musik. Und dann habe ich wirklich so Fischer, DJ Fischer eingeschaltet und es hat ihm so gefallen. Dann haben wir voll gelacht und nach euch gesucht und es hat dann gepasst. Aber Pippo ist ein grandioses Kind.
Wenn wir irgendwo im Café sind und es läuft so, es muss noch nicht mal richtig traurige Musik sein. Es muss
langsame Musik, so
klassisches Zeug, was so melancholisch, ja, vielleicht in einfach in einer Molltonart oder sowas, dann fängt Pippo bitterlich an. Der bleibt stehen, dann kriegt er große Augen, eine kleine Schippe kommt dann und du denkst, was ist los, 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 tut ihm was weh? Und dann merkst du, oh, die Musik, wieso können wir die Musik bitte schnell ausmachen? Ganz oft.
Ja,
weil
ich
er ist das sehr sensibel drauf.
Süß,
das ist so lustig.
Süß, er ist so süß.
Also ich habe auf jeden Fall auch wieder Bock auf so eine Tour. Ich würde am liebsten auch gleich hier wieder weiterfahren.
Ich würde am liebsten verlängern, jetzt noch eine Woche und am liebsten noch nach Hoi An fliegen.
Hoi An wäre geil, ja, das kann ich
sagen.
Nach einer
Woche so.
Ja, wobei, da ist jetzt gerade Hochwasser. Hehe. Vielleicht kommst
cool.
du.
Cool! Einmal.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die ganzen geilen Cafés, weil die haben richtig geile Cafés dort. Und dafür lohnt es richtig. Ja, Salted Coffee in Hoi An, Leute.
Guten Kaffee habe ich ihn schon getrunken.
Fragt mich, wenn ihr Tipps für Vietnam braucht, Leute. Aha. Ich habe gute.
Na, also wirklich, ich liebe diese Reise. Ich muss jetzt mal als Erster alles verarbeiten. Ich glaube, ich brauche noch eine Woche mal wieder zu mir zu kommen und einfach mal Revue passieren lassen, weil ich bin immer so hyper.
Ist ja auf jeden Fall mal was ganz, ganz anderes.
Einmalig. Ja. Und ich liebe es und ich bin so dankbar, dass ihr mich mitgenommen habt und mit euch coole Zeit verbringen zu können und mit euch in einem Zelt zu schlafen, war schon auch cool.
Stimmt, du hast auch mit uns in einem Zelt.
Ja, wir waren
schon
sehr intim.
I don't know, ich war die komplette Nacht wach, ey. Nur mit Pippo, der lag die ganze Zeit auf mir drauf.
Man muss sagen, am Tag
und wir haben keine Isomatte gehabt. Wir haben nicht mal keine Luftmatte.
Es war einfach
gehabt. Wir haben
einfach
auf dem Boden geschlafen.
Eine Alufolie, die ein bisschen dicker war.
Mama.
Und wir waren einfach, der Boden war sehr hart. Und,
ja, wie
und
ein
es war
Boden halt
ultra
so ist.
Windig und ich bin so oft wegen dem Wind aufgewacht, weil ich dachte, unser Zelt wird jetzt gleich wegfliegen. Und dann liegen wir da ohne nichts, in diesem ultradünnen Schlafsack.
Es hat dann irgendwann der Wecker geklingelt und ich dachte mir, endlich 5 Uhr. Und dann war das aber der Wecker von den anderen, der um 4 Uhr geklingelt hat, nicht so noch eine Stunde, oh Mann, ey.
Ja, das ist das Schlimmste ist, wenn du nicht mehr schlafen kannst und du musst aber am nächsten Tag extrem produktiv sein und voller Kraft und du kannst aber nicht mehr schlafen und du hast nur ultra viele Stunden.
Na, für mich war das nur, also wenn ich Pippo schon auf diesen Berg hochschleppe, ich habe mir und insgeheim ihm, er rafft es ja nicht, versprochen, ich werde alles dafür tun, dass er schlafen kann und dass ihm warm ist und dass alles gut ist für ihn. Und wenn ich die ganze Nacht wach sein muss, und was war? Ich war die ganze Nacht wach. Also das war, also für mich war dann Müdigkeit, hat mich am nächsten Tag dann so dermaßen erschlagen. Gestern war ich einfach um 8 habe ich schon gepennt oder so, ne?
Auf dem Berg, unser Guide, das war sogar seine Idee, eine kleine Wandertour zu machen, unser Haar. Und ich glaube,
also
der, nicht der,
die Bergtour, ja. Die hat Haar mal so überhaupt gar und nicht mitgerissen, weil er hat nämlich gar kein Gepäck gehabt und hat sich da hochgehievt.
Ja, vor allem, der hat einfach nicht gewusst, was heißt wandern.
er ist im Flachland.
Fast gestorben. Er ist als allererster um 8 Uhr eingeschlafen und 5 Minuten später geschnarcht, dass alle Berge gezittert haben.
Ja, alle haben gelacht vor allem. Weil der wollte nach...
Ich dachte, er wird tatsächlich umdrehen.
Ja,
um
das dachte ich auch. Weil ich habe dann auch gesagt, jetzt mal ganz serious, im Bergen kein Spaß. Du sagst jetzt, wenn du zurückgehen möchtest, dann kriegen wir das hin. Ich wäre halt trotzdem hochgejagt. Aber ich habe auch, Lian hatte Bauchschmerzen und ich dachte mir, oh Mann, aber alle waren oben.
Aber hast du gesehen, wie der Haar noch läuft? Als er ein Stecken im A hat.
Ja, der läuft wie wenn er 3 Tage durchgeritten wäre. Ja, er ist richtig Muskelkater. Vielleicht suchen wir uns das nächste Mal einen etwas nicht ganz so hohen Hügel raus. Ja.
Und ich habe noch nie gezeltet, in einem Zelt geschlafen. Das war für mich auch
was?
Nein, tatsächlich nicht.
Du hast noch nie in einem Zelt geschlafen?
In einem Zelt nicht, draußen ohne Zelt. Als Kind haben wir sehr oft draußen geschlafen.
Was? Aber jeder Mensch hat auch schon mal im Zelt geschlafen.
Nicht ich.
Noch nie gecampt?
Nein, noch nicht gecampt. Nein, ich bin zu Prinzessin-like gewesen. Waren schon dann schon ohne Zelt. Irgendwo bei einer Matratze draußen.
Ja, viel Spaß da oben ohne Zelt, du. Bei dem Wind.
Ja, aber das war für mich wirklich, ich habe mich so richtig gefreut, weil das war so Adventure-like.
Mhm.
Das war für mich Mopedfahren und Zelten war ganz neu. Und ich würde jederzeit wiederholen. Das war echt cool.
Hervorragend. Ja, das freut mich. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang über alles Mögliche quatschen. Wir haben jetzt aber auch schon über eine Stunde gequatscht.
Ja, also an alle, die nächstes Jahr mitkommen, ich freue mich auf euch, weil ich bin fix dabei. Ich bin so gespannt. Und am liebsten würde ich noch alte Menschen fotografieren.
Hajang-Tour im Mai, Juni.
Klingt gut. Ich bin fix dabei. Ich freue mich so unendlich. Es wird so cool. Ich kriege Gänsehaut.
Ja, das wird geil.
Ich freue mich.
Auf Hajang freue ich mich. Und Tsa Pa will ich auch mal mehr exploren. Da haben wir noch gar nicht alles gesehen. Hajang habe ich das Gefühl, da haben wir eine gute abgesteckte Tour. Aber Tsa Pa habe ich noch keine richtig abgesteckte Tour. Aber ist auch nicht so schlimm. Man
und
findet ja
ganz
Neues.
Ganz ehrlich, die Reise ist einfach für alle, die wirklich Vietnam kennenlernen können, wollen, ohne touristischen Attraktionen, finde ich. Einfach mal das echte Leben von Vietnam funktioniert nur hier mit dir gemeinsam mit Haar. Und egal, ob du gerade professioneller oder Amateurfotograf bist, es kann einfach jeder machen.
Ist also mega Werbung reingehauen.
Ja,
nein, also
aber weil ich so denke und ich habe jetzt gerade selber als allererste mitbekommen und ich finde es einfach, es war
ja, mega.
Geil. Geil.
Ja, ich war ein bisschen unter Druck, weil ich mir dachte, so eigentlich bin ich noch am Exploren, aber ich habe dir ja auch gesagt, wir müssen exploren. Manchmal funktionieren halt Sachen noch nicht so, wie sie sollen. Aber ich glaube, selbst wenn ich alles durchexplored habe, wird es trotzdem so laufen, weil sonst kriegt man die Spezi-Sachen irgendwie nicht.
Ja.
Es ist ja oft so, alle mal stehen bleiben, ganz kurz, gib mir mal eine Minute, ich fahre da mal rein, ich habe da ein Gefühl, peng, und dann hat das auch funktioniert.
Ja.
Bei dem einen Mal ja nicht, aber ansonsten hat es ja immer funktioniert.
Aber das war trotzdem, und man lernt einfach, dass nicht jede Reise so perfekt funktioniert. Stell dir vor, du hast alles durchgeplant und alles ist super und auf einmal es regnet oder da passieren einfach viele Dinge. Du musst einfach flexibel sein und funktionieren. Also
kann man dann bei dir dann auf deinem Instagram die Bilder sich angucken?
Ja.
Oder kommen dann nur Beauty-Faces?
Na, tatsächlich, nach dieser Reise möchte ich jetzt ganz anders jetzt die Fotografie angehen. Vor allem, ich habe schon echt lange überlegt, weil ich mag meine Bilder, aber nicht zu 100%. weißt du? Weil einfach, ja, fotografiere ist einfach ein Model, die ist schön, super, super, aber da ist nichts dahinter. Nur schönes Gesicht, auch voll super für Images-Kampagnen. Ja, was ich vermisse in meiner Fotografie, die Porträts, Storytelling, einfach mehr zu erzählen. Und ich glaube auch jetzt
das eine hat nicht unbedingt den Zweck des anderen. Ich liebe Beauty-Fotografie trotzdem, aus einem ganz anderen Gesichtspunkt.
Ja. Aber ich finde für mich, ich habe ganz was Neues für mich entdeckt, wo ich mehr dafür brenne als Beauty- oder Fashion-Fotografie, weißt du? Dass einfach viel mehr dahinter ist. Dass ich einfach, wenn ich fotografiere, könnte gleichzeitig vor Freude springen, heulen, tanzen, lachen, weil es ist so viel dahinter.
Weißt du, was die größte Herausforderung ist für alle Fotografen, die zuhören? Dass jemand, der mit dir nichts zu tun hat, dieses dahinter auch wirklich sehen kann und nicht nur einfach einen alten Menschen zum Beispiel.
Und
das ist die größte Herausforderung, weil es ist, weißt du, du gehst dahin, du weißt, was da ist, du siehst diesen Menschen und denkst dir, ja, und der, weißt du, der hat so und so die Maschine und tralala, aber das siehst du auf dem Bild vielleicht gar nicht.
Ja.
Und dass du das so hinkriegst, dass man das wahrnimmt und dass da vielleicht auch wirklich emotional was passiert,
Und
dann,
ich glaube, auch für die Zukunft wird das viel, also eine enorm große Rolle spielen. Durch KI wird es einfach viel mehr wichtiger, dass du Menschen so in Szene setzt, dass das Bild eine Geschichte erzählt. Weil das kann KI zum Beispiel nicht.
Ja, nicht nur, dass das Bild eine Geschichte erzählt, sondern dass dieses Bild tatsächlich eine Geschichte hat.
Ja.
Dass dass dieses Bild auch einen Grund hat.
Ja.
Das ist noch eine viel größere Herausforderung, weil ein Bild zu machen kann jeder. Aber machst du was mit dem davor und machst du das Bild überhaupt? Ich meine, du kannst auch nach Vietnam gehen, ein Bild machen und dann zurück und es interessiert keine Sau. Aber ab wann interessiert das jemanden? Da wird's spannend.
Ja, voll.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war mir eine Freude, Sie mit auf unserer Reise zu haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen weiteren Sonntag für alle, die sofort hören, und eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.